Ja, Heiliger Geist, wir richten uns nach dir. Wir bitten dich wirklich, dass du deinen Platz einnimmst. Vater, ich bitte dich, dass du deinen Geist aussendest, dass unser Herz verändert werden kann. Wir schaffen das nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern wir brauchen eine Gesinnesänderung. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du ins Herz legen willst. Ich danke dir, dass du anwesend bist. Ich danke dir, dass du die Führung übernimmst und wir uns komplett in diesen Fluss hineintauchen können. Deinen Namen, Jesus Christus. Amen. Amen. Danke vielmals auch an das Lobpreisteam für die Spontanität. Ja, heute, Samuel hat es schon angeschnitten, heute ist wieder Vita Sunday, in welchem wir ja den schweres Jahresschwerpunkt Jüngerschaft uns auch vertiefen. Und bevor wir eben überhaupt in die Predigt hineintauchen, möchten wir wieder die Frage kurz aufnehmen: Was ist Jüngerschaft? Was meint ihr, was ist Jüngerschaft? Oder was wisst ihr über Jüngerschaft? Ihr müsst schön lauter reden. Nachfolge, sehr gut. Das Wort verkünden. Lernende. Werden wieder Herr. Ja, sehr gut. Wir haben wirklich tolle Synonyme für Jüngerschaft auch gesagt. Eins, was ich auch sehr speziell finde, ist Nachfolge. Oder ich würde auch heutzutage in der heutigen Zeit auch sagen, gute Freunde sein. Gute Freunde mit Jesus sein. Weil Jüngerschaft ja vor allem auf den christlichen Bezug genommen wird oder halt vor allem im christlichen Sinne angewendet wird. Darum sehen wir auch ja oft auch eine Nachfolge darin. Und das Spezielle daran ist, schon zur Zeit von Jesus, ja, wenn nicht schon sogar vorher, haben sich Leute die Mühe gemacht, sich Experten in irgendwelchen Bereichen, sei es ein Tischler oder ein Fischer oder ein Lehrer in biblischen Lehren oder Tora, hat man sich den ausgewählt und man hat die größte Zeit seines Lebens mit ihm verbracht. Also man ist ihm gefolgt, man hat getan, was er getan hat, man ist an den Füßen gesessen und hat die Lehren zugehört und man hat gelernt, welche Tipps und Tricks diese Leute anwenden, um ihr Ziel zu erreichen. Und das Gleiche galt auch für Jesus. Jesus hat seine Jünger je nachdem ausgewählt, manche kamen hinzu. Und sie verbrachten 3 Jahre mit ihm und sahen, wie er lebte, wie er aß, wie er mit den Menschen umging und haben von ihm 1:1 gelernt. Und das kennen wir auch heute in der Schule, von den Eltern, in der Lehre. Lernen wir von Personen, einfach nicht 24/7, dass wir die ganze Zeit bei ihnen wären. Also ich hätte es nicht gefeiert, wenn ich bei meinem Lehrer übernachtet hätte. Lernen wir von ihnen ihre Lehren und lernen auch von ihren Lehrern etwas Neues zu kreieren. Also heißt, wenn in der Lehre habe ich gelernt, wie man an der Kasse steht, wie man mit Leuten spricht und dann kommt dein eigener Charakter hinzu und du versuchst es selbst. Und irgendwann kommt ein Moment, da kann dir dein Mentor oder Lehrer nichts mehr beibringen. Und dann bist du sozusagen auf dich gestellt. Und bei Jesus war es genau gleich. Irgendwann kam der Moment, wo Jesus seinen Jüngern nichts mehr beibringen konnte. Nicht, weil er die Lehren nicht hatte oder alles schon ihnen gezeigt hat, sondern die Zeit von Jesus war gekommen, dass er seinen rechtmäßigen Platz an der rechten Seite des Vaters einnimmt. Und weil die Zeit gekommen war, waren jetzt die Jünger sozusagen auf sich gestellt. Und in dieser Zeit kann es auch sein, dass dann in deinem Leben jüngere Menschen oder weniger erfahrene Menschen in dein Leben kommen und dann von dir lernen möchten. Und klar ging das eine Weile bei den Jüngern, aber auch sie hatten Jünger, auch sie hatten Nachfolger oder gute Freunde, denen sie das Ganze, die Botschaft Gottes erzählt haben, beigebracht haben und sie den Auftrag, den Christus den Jüngern gibt, weitergeben. Und der Auftrag, wir lesen zusammen in Matthäus 28, 19 und 20, der bekannte Missionsauftrag. Da trat Jesus auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren. Alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Nun, in diesen drei Jahren fordert Jesus seine Jünger auf, dasselbe zu tun, was Jesus auch getan hat. Sie sollten sich auf den Weg machen und Menschen für die Nachfolge für Christus gewinnen, indem sie die gute Nachricht verkünden. Und die Jünger taten dies auch, Gott sei Dank. Und etwa 2000 Jahre später stehen wir nun hier und dürfen uns selbst Nachfolger Christi nennen. Amen. Amen. Und derselbe Auftrag, der vor 2000 Jahren Jesus seinen Jüngern gab, gilt auch für uns. Weil der Auftrag ist beständig, von Jünger zu Jünger, also von Nachfolger zu Nachfolger zu Nachfolger bis zu uns und dann später mal Nachfolger von uns. Und es liegt nun an uns, die gute Botschaft Gottes zu verkündigen. Nun, was ist denn die gute Botschaft? Für manche hier liegt es klar auf der Hand. Und trotzdem möchte ich das erwähnen. Die gute Nachricht ist eben, dass Jesus das sichtbare Abbild vom unsichtbaren Gott auf die Erde gekommen ist, um die Trennung von den Menschen und Gott, welche wir Sünde nennen, aufzuheben, indem er den Kreuzestod auf sich nahm und an unserer Stelle starb. Nicht nur damit die Trennung weg ist, sondern damit wir freien Zugang zum himmlischen Vater haben und den Segen und den Erben, also Miterbe, sein dürfen als Söhne und Töchter Gottes. Eigentlich müssten wir jetzt voller Freude sein. Wir sind Miterben von Christus. Wir dürfen in der gleichen Verheißung leben, welche Christus erhalten hat. Was für ein Zuspruch, was für ein Versprechen. Und nicht nur das, wir dürfen jetzt auch als Werkzeuge dienen, um das Königreich Gottes hier auf Erden aufzubauen. Wir glauben, dass das Königreich Gottes hier ist, aber wir müssen es aufbauen. Es liegt in unseren Händen, weil Jesus es gestartet hat und den Auftrag nun weitergegeben hat. An uns ist es unsere Verantwortung. Und das ist die Botschaft, welche Jesus eben selbst gepredigt hat. Das ist die Botschaft, welche Jesus in die Welt gesetzt hat mit seinem Tod und Auferstehung. Und aus diesem Grund schreibt ja auch Paulus Im 2. Korinther 5,20, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die euch Gott anbietet. Oder um euch eine andere Ansicht zu zeigen, in Lukas 4 zitiert Jesus eine Bibelstelle aus Jesaja, wo steht, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, zu die gebrochenen Herzens sind, die Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers des Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten aller Trauernden. Das war der Auftrag von Christus. Und nun gilt der Auftrag uns. Das bedeutet, Jesaja 61 gilt für uns. Wir sind diejenigen, die jetzt nun die frohe Botschaft verkünden. Wir sind diejenigen, um die gebrochenen Herzen zu verbinden. Wir sind diejenigen, um den Gefangenen Befreiung zu verkünden. Wir sind diejenigen, die das angenehme Jahr des Herrn und den Tag des Herrn verkündigen. Und wir sind diejenigen, um denen Trost zu schenken, die trauern. Wir haben einen heftigen Auftrag. Das war die Berufung von Christus und nun ist es unsere Berufung, weil wir Botschafter Gottes sind. Und an dieser Stelle möchte ich eben hinweisen, man kann Jesus auch einfach als Herr und Retter annehmen und dann eine ruhige Kugel schieben. Man kann Jesus als seinen eigenen Retter annehmen und dann denken, ja, jetzt bin ich ja gerettet, jetzt kann ich meine Füße hochstellen. Das kannst du. Aber du wirst die Erfüllung, welcher Jesaja 61 verspricht, nie erleben, wenn du das tust. Du wirst nie in der Fülle des Erben leben können, wenn du nicht hinausschreitest und beginnst, diese frohe Botschaft, welche du persönlich angenommen hast, zu verkünden. Weil im christlichen Glauben geht es eben nicht nur um die Frage, bin ich errettet oder nicht? Oder auch um die Frage, bin ich mal später im Königreich Gottes oder im Himmel oder komme ich in die Hölle? Ich glaube nicht, dass wir gemäß dem Motto leben, ja, Jesus kommt ja wieder und nebenbei bemerkt, das kommt, das tut er wirklich, er kommt wieder und wir werden in naher Zukunft in Ewigkeit mit ihm verbringen. Nun, das ist ein wichtiger Teil, keine Frage, aber es geht eben nicht nur um das. Und ich denke, ich spreche hier für die meisten hier, wir glauben an einen Gott, der hier und jetzt wirkt. Wir glauben an einen Gott, der das hier und jetzt nützen möchte, brauchen möchte, um sein Königreich hier und jetzt aufzubauen und nicht eben in naher oder ferner Zukunft. Eben, das Königreich ist hier, aber ob es aufgebaut ist, liegt an dir. Jesus ging eben nicht ans Kreuz, dass wir eines Tages eben nur bei Gott sein können oder eines Tages in Freiheit leben können, sondern dass wir diese Dinge jetzt erleben können. Darum schreibt Paulus eben, oder der Hebräerbrief schreibt, dass wir nun schon jetzt mutig vor den Thron Gottes kommen können. Es ist nicht in naher Zukunft, wenn Christus mal wiederkommt, dann kannst du vor den Thron Gottes kommen. Nein, wir können jetzt schon. Und es geht nicht darum, dass wir eben eines Tages Freiheit erleben können, eines Tages alle unsere Tränen verwischt werden. Die Bibel sagt uns ganz klar, wir leben jetzt in der Freiheit durch Christus. Es ist das Werk von Christus, das uns frei macht. Und wir sollen eben in dieser Freiheit leben, damit wir andere in diese Freiheit führen können. Wie wollen wir andere vor den Thron Gottes bringen, wenn wir selbst nicht glauben, dass wir jetzt vor den Thron Gottes kommen können? Wie wollen wir glauben, dass andere wirklich die Freiheiten eines Sohnes oder eines Tochter Gottes haben, wenn wir selbst das nicht ausleben? Wir sehen das im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn kommt wieder und der ältere Sohn ist mürrisch, weil der zweite, der verloren war, nun in dem Reichtum schwimmen kann, welcher der Vater für ihn hatte. Und der erste konnte das auch. Aber er war so mit sich beschäftigt, er war so mit der Tatsache konfrontiert, dass sein Bruder, der ja alles über den Haufen geworfen hat, nun trotzdem vom Vater geliebt wird, dass er selbst die Liebe vom Vater nicht für sich beanspruchen konnte. Nachfolge bedeutet eben, oder es geht in der Nachfolge eben um Nachhaltigkeit. Wir können nicht erwarten, dass Gott sein Königreich mit uns aufbaut, aber dann verweigern, uns mit ihm zu arbeiten. Aber das Gute und das Beste daran ist ja, dass wir das eben nicht aus unserer eigenen Kraft tun müssen. Das sagt ja Jesus, ich bin bei euch alle Tage. Aber zu dem kommen wir noch gleich. Kleiner Turn. Stellt sich doch die Frage, jetzt eben im Rahmen vom Vita Sunday, was hat eigentlich Sport oder auch Vita Parkour mit der Nachfolge Christus zu tun? Oder? Was hat das Ganze eigentlich, was hat das Sport-Equipment und die Deko eigentlich mit der Nachfolge Christus zu tun? Nun, wer von euch macht Sport regelmäßig? Eine fitte Gemeinde. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich mache auch Sport regelmäßig. Ich boxe. Ja, ja. Darum ist es auch gut, dass ich dunkelhäutig bin, dann seht ihr meine blauen Flecken nicht. Aber das, was ich merke, ist, um eine Veränderung zu sehen, müssen wir diszipliniert trainieren. Ist es das? Jawohl. Das war ich etwa mehr als einem Jahr. Ja, ich sehe schon, wie ihr euch zurückhaltet. Ihr müsst es nicht. Das war ich während meinem Studium im ISTL, also meinem Theologiestudium. Und das bin ich heute. Ja, ich glaube, für einige sehen die Veränderung gar nicht. Aber seit Dezember bis heute habe ich etwa 13 Kilo bin ich losgeworden. Und nun, es geht mir nicht zum Zeigen, dass ich Sport gemacht habe. Ja, auch, aber während den 4 Jahren habe ich aber auch gemerkt, wie ich zunehme. Ich habe gemerkt, dass sich etwas ändern muss. Und ich habe dann mich mit Mühe und Not dann ins Fitness geschleift, habe dann einen Tag Fitness gemacht, habe dann die Gewichte gehoben und ich dachte, ja, du kannst noch einiges. Ging ich nach Hause und stieg auf die Waage und dachte mir, ja, also viel hat es nicht gebracht. Und dann denkst du, ja, okay, das musst du jetzt dann weiterführen. Und dann kommt der Tag, an dem du trainieren möchtest. Und du denkst dir, ja, mit Freunden essen gehen wäre auch was. Und dann gehst du halt mit Freunden etwas essen. Oder du bist auf dem Sofa und denkst dir, jetzt soll ich ins Training, ich hätte ja die Zeit. Und denkst, ja, aber das Sofa ist auch gemütlich. Heute gönne ich mir mal einen Ruhetag. Und mein Ruhetag ging 4 Jahre lang. Und etwas, was ich merkte, ist eben meine Einstellung im Kopf war noch nicht beim Ziel. Ich wollte irgendwo eine Veränderung, aber im Kopf war ich noch nicht bereit oder kam ich noch nicht zu dem Punkt, dass ich etwas verändern möchte. Das ist so eben, also ich habe das heute noch. Ich bin motiviert fürs Boxen. Ich habe eine riesen Leidenschaft für das Boxen. Und trotzdem gibt es Tage, an denen ich denke, warum zahle ich überhaupt Geld, damit ich geschlagen werde? Und dann denkst du, okay, also es gab wirklich Tage, an denen ich, es war wirklich so. Ich stand auf, ich wusste, jetzt um 7 Uhr fängt das Training an, um 6 Uhr machst du dich mal bereit, ziehst du dich um und denkst dir, ja, es kann ja noch ein wenig Zeit brauchen. Kurzer Moment. Steckt euer Portemonnaie wieder weg. Keine Fotos bitte? Nein. Und du denkst dir, ja, okay, gut, jetzt bin ich mal umgezogen, das soll ja etwas tun, noch nichts. Und dann gehst du mal ins Training, gehst du mal in das Gebäude, machst mal den ersten Schritt und denkst dir, okay, gut, dann bereite ich mich mal vor. Und fangst dann zu dich vorzubereiten. Und bei mir ist es halt ein Bandagieren. Und ihr seht, es ist ein Riesenprozess. So, bleibt bei mir. Ich weiß, es geht ein bisschen. Aber das ist eben meine komplette Vorbereitung. Dankeschön, Samuel. Das ist dann meine komplette Vorbereitung und jedes Mal denke ich mir, warum tue ich mir das an? Will ich das? Und dann denkst du, ja komm, jetzt überzeug dich doch ein bisschen. Und bin dann da. Dann kommen die ersten Freunde mal reinspaziert. Das andere mache ich später dann. Und, Dankeschön. Und du bist dann so vorbereitet und denkst dir, ja, jetzt können wir trainieren. Und 6:55 schaue ich die Uhr an und denke, komm, geh nach Hause. Und ich tat es wirklich. Also all die Mühe in der Stunde brachte mir genau nichts, voller Vorbereitungen, damit ich schön nach Hause gehen kann und denke, ja, jetzt haue ich mir mal einen Schnitzel in die Pfanne. Und genieße das Essen. Und das war oft in diesen 4 Jahren so. Bis dann mal der Abschlussfeier kam, so 3 Wochen vor meiner Abschlussfeier, da merkte ich, okay, ich will noch einigermaßen gut aussehen in meinem Anzug. Und da fing ich mal an. Kaum nach dem Abschlussfeier ging es wieder bergab. Und irgendwann im Dezember habe ich mir gedacht, Cheminson, du bist jetzt 29 Jahre alt, im Sommer wirst du 30 und du siehst aus, als wärst du Essensberater bei McDonald's. Und irgendwann im Dezember dachte ich mir, nein, das akzeptiere ich nicht. das akzeptiere ich nicht und musste meine Gesinnung ändern und dachte mir, bis zu meinem 30. Lebensalter will ich auf einer Höhe sein, also fitnesstechnisch auf einer Höhe sein, wo ich mich sehen kann und anschauen kann, jetzt hast du deinen Höhepunkt erreicht, vor 30. Und das ist meine Motivation. Das ist das, was mich prägt, mich führt und auch in den Momenten, wo ich mich dann vorbereite und dann wirklich auch der 5 Minuten vor 7 Uhr kommt und dann denke, ja, geh doch einfach nach Hause. Weil wenn du jetzt hineingehst, weißt du, da warten Schläge auf dich, da musst du dich dehnen und dich bewegen, wie du es nicht gerne machst. Aber genau in diesem Moment denke ich dann, Jamison, vergiss nicht, was du zu dir gesagt hast. Dein Ziel, deine Vision, dein Herzschlag. Und das ist dann das Gleiche gilt eben auch für das Jüngersein von Christus. Wisst ihr, wir müssen es nicht aus eigener Kraft, aus eigenem Denken tun. Paulus schreibt in Römer 12, 2, das ist ein Schlüsselvers, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, so dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Oder auch Epheser 4, Vers 23 und 24 steht, und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Nicht, dass ihr es müsst, sondern zu lassen. Und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Wisst ihr, eben, wir glauben an Christus, haben die Leidenschaft, aber ab und zu fehlt uns die Motivation oder die Flamme wird auf dem Weg runtergedrückt. Ich meine, das letzte Vita Sunday hatten wir eben genau das Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das Liebesgebot. Aber wie oft haben wir es schon erlebt, dass wir eben Liebe geben, aber genau diese Liebe nicht geschätzt wird. Wie oft haben wir Menschen unsere Liebe gegeben, haben wir sie geehrt, doch es kam keine Ehre zurück. Oder schlimmer noch, sie nützten es schamlos aus. Und genau in diesen Momenten ist es eben wichtig, dass wir vom Heiligen Geist verändert werden lassen. Weil wenn ich mir das vorstelle, ich war an so einem solchen Punkt, sah ich das Bild, wie Christus während seiner Kreuzigung bespuckt wurde, mit den Steinen beworfen wurde. Und das musste er sich nicht gefallen lassen, er ist Gott. Aber er tat es, weil er diese Menschen liebte. Und dann noch spricht er wirklich noch die Worte aus, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Eine solche Liebe können wir als Menschen nicht produzieren. Darum brauchen wir eine Gesinnesänderung. Darum müssen wir uns von Gott erneuern lassen. Wenn Paulus davon spricht, dass wir eben mit der menschlichen Natur kämpfen, dann meint er nicht, dass wir mit dem Körper kämpfen, sondern mit den Gedanken, so zu sein, wie die Welt es mit uns ist. Darum sagt er in Römer 12, richtet euch nicht nach den Maßstäben der Welt, weil die Welt ist eben so, dass sie eigentlich egoistisch ist. Oder diejenigen liebt, welche sie finden, der ist gleichdenkend wie ich. Aber Jesus in seinen Lehren sagt, wenn einer von euch verlangt, nicht fragt, verlangt, eine halbe Meile mit, eine Meile mit mir zu laufen, dann geht zwei. Wenn einer verlangt, gib mir dein Hemd, dann gebt auch eure Jacke. Und als ich diese Verse lese, denke ich mir, das ist ja komplett bescheuert. Aber Gottes Liebe ist eben, es gibt. Egal, ob es zurückkommt oder nicht. Und damit wir so lieben können, müssen wir verändert werden. Das ist der Kampf zwischen geistlichen und der menschlichen Natur. Weil geistlich sind wir danach ausgerichtet, wie Jesus Christus zu sein, so zu leben, wie er ist, so zu leben, wie er es auf der Erde gelebt hat. Aber menschlich gesehen ist, du hast mich verletzt, die gleiche Energie gebe ich dir zurück. Wie oft, ich meine, mit meinen besten Freunden, ich liebe sie über alles. Und doch gab es Momente, wo ich gemerkt habe, wie ich schreibe von meiner Seite heraus und ich gebe alles und ich mir dann denke, ja okay, aber deine Energie passt ja nicht zu meiner. Dann passe ich meine Energie an deine an. Und das waren solche Momente, die zwar klein sind, aber Schritt für Schritt mich in die Maßstäben der Welt hineinversetzt haben. Das waren die kleinen Dinge, die später Auswirkungen hatten und ich mir dachte, ja, keiner verdient meine Liebe. Keiner verdient es, geliebt zu werden, weil die Liebe existiert ja gar nicht. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem, der mit mir vor 8 Jahren mal geredet hat und der hat gesagt, Jameson, du hast dich verändert, weil da hast du mal gesagt, es gibt keine Liebe. Und da war ich verletzt. Und ich musste mich heilen lassen und meine Sinne ändern lassen, damit ich heute sagen kann, ich liebe, trotz, wenn es nicht zurückkommt. Und es ist schwer, ja, es ist schwer. Es ist schwer, weil es vor allem deine eigenen Gefühle betrifft. Aber Gottes Liebe baut nicht auf Gefühle auf, sondern sie gibt, weil sie geben möchte. Sie gibt, weil sie es einfach ist. Nur durch die Gesinnesänderung, Erneuerung unserer Gesinnung, können wir auch das Gebot der Liebe überhaupt einhalten. Und je mehr wir die Gebote der Liebe einhalten, desto mehr werden wir in das Ebenbild Gottes hineinversetzt. Es ist wichtig, dass wir uns im Spiegelbild oder gegenüber Gott stehen und so uns heilen lassen und so auch ausgesendet werden. Weil Jesus wusste, ihr geht in ein System hinein, da werdet ihr verletzt. Und das ist auch das Gleiche bei mir am Boxen. Ich stehe auf und weiß, jetzt kommen Schläge. Ich meine, das ist ja eben genau das Training. Ich lerne, mit den Schlägen umzugehen. Ich meine, ich habe nicht eines Tages entschieden, ja, ich gehe jetzt ins Boxen und dann habe ich den größten Boxer-Champion herausgefordert. Nein, das wäre ja komplett fehl am Platz. Ich trainiere, damit ich eines Tages gegen den Besten kämpfen kann. Also, ja. Aber wir trainieren und genau wir lernen eben in dieser Gesinneswandlung mit den Schlägen der Welt umzugehen. Wir wissen, wann auszuweichen ist. Wir wissen, wann zu blocken ist. Wir wissen, wann der Angriff in Liebe stattfinden soll. Und darum ist es eben wichtig, dass wir in dieser Gesinnung immer und immer wieder erneuert werden. Dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden, die Momente haben, wo wir Gott sagen können, hier ist mein Herz, bewahre es du, damit es nicht in ein steinernes verwandelt und behüte es auch, damit es so lieben kann, wie du die Menschen liebst. Ich habe mal gehört, Es ist auf Englisch, aber habe es dann auf Deutsch übersetzt für mich. Zeige mir, der Zitat lautet folgendermaßen, zeige mir, wie du mit den Menschen umgehst und ich sage dir, wie deine Beziehung mit Gott aussieht. Weil Gott es ja möchte, dass wir verändert werden, dass wir mit dem Herzen lieben, dass wir eben gegen das System der Welt stehen. Und das Königreich Gottes ist motiviert und geführt von der Liebe Gottes. Das ist das, was das Königreich Gottes überhaupt vorwärts bringt. Ich meine, dort, wo eben Menschen sich nicht so lieben können, und dann kommst du verändert in deiner Gesinnung und machst alles anders, kein Wunder werden sie fragen, warum bist du so? Kein Wunder werden sie sich wundern, warum hat er Frieden, obwohl Menschen um ihn verletzen? Ganz einfach, weil meine Liebe nicht von deiner abhängt, sondern von der Liebe Gottes. Meine Energie, meine Liebe, meine Art und Weise, wie ich mit den Menschen umgehe, ist nicht motiviert, wie die Menschen mit mir umgehen, egal wie nah, sondern sie ist davon motiviert, wie Gott und Christus mit mir umgehen. Und weil Gott und Christus, weil Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist alles gegeben haben für mich, will ich alles geben für die Menschen, welche Gott auch liebt. Weil wenn ich Gott liebe, wie kann ich dann nicht die Menschen lieben, die er auch liebt? Und vielleicht bist du eben genau hier mit diesen Verletzungen. Du bist hier und denkst dir, ja, ich merke, ich muss verändert werden. Ich hatte genau solchen Moment vor etwa 4 Wochen. Und diese Momente werden wir immer wieder haben. Und ich war gebrochen, wirklich vor Gott und sagte, ich merke, wie es mir wehtut. Ich merke, wie es wehtut, dass ich die Liebe, welche ich gebe, nicht gleichermaßen zurückerhalte von den Menschen, die in meiner Nähe sind. Du musst es verändern. Und diese Momente geben dann dir wieder Kraft, genauso weiterzumachen und mit mehr Liebe dahinter zu stehen. Und vielleicht bist du genau heute da, genau mit solchen Gefühlen und dachtest, ja, heute wird sicher eine coole Predigt und so, aber Gott möchte dein Herz berühren und dir eine Gesinneswandlung geben. Ich weiß nicht, vielleicht könnte das Worship-Team dann auch nach vorne kommen. Und wir möchten uns auch wirklich eine Zeit nehmen, wo wir unser Herz prüfen können und vor Gott bringen und sagen, hey, hier ist mein Herz voller Verletzungen und ich möchte eigentlich so reagieren, so agieren, aber du musst mir eine Sinnesänderung geben. Du musst meine Gesinnung erneuern. Wir möchten uns wirklich diese Zeit nehmen und vor Gott einfach kommen.